Wir bitten Sie dringend um Besonnenheit, damit der friedliche Dialog möglich wird.
Hier im Deutschen Bundestag schlägt das Herz der Demokratie.
Ey, pst, du, magst du Demokratie? Schon ganz geil, oder? Dann hast du dich sicherlich schon mal gefragt, wie die Menschen ticken, die du wählst. Wenn nicht, dann wird es jetzt Zeit. Egal ob Fitness, Rhetorik, Herzblut oder Lampenfieber, mit dir und unseren Gästen machen wir uns in Way into Politics auf die Suche nach den Wegen, die in die Politik führen.
Mein Name ist Julius Bertram.
Ich bin Christian Juhn.
Und wir begrüßen heute Amelie. Hallo Amelie.
Hallo, schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Ich würde ganz gerne damit starten, dass du dich kurz vorstellst. Wer bist du? Was machst du?
Ich bin Amelie Marie Weber. Ich bin Journalistin und versuche, Politik und Social Media miteinander zu vereinbaren in meinem Beruf.
Okay, und ein bisschen, um einen größeren Kontext zu geben, für wen machst du das?
Ich bin Head of Social Media bei der Funke Mediengruppe, um genau zu sein, in der Zentralredaktion. Die sitzt hier in Berlin und beliefert eben die 12 bzw. 13 Tageszeitungen, darunter Berliner Morgenpost, Hamburger Abendblatt, Westdeutsche Allgemeine, mit allem, was überregional ist und ist online und auch im Print. Und ich bin da eben für Social Media zuständig.
Das heißt, du arbeitest 24/7, 365 Tage im Jahr?
Richtig.
Und du bist eigentlich immer online, richtig?
Ja, genau. Also allermeistens. Ja.
Klingt nach unheimlich viel Verantwortung für so viele große Medien, die Social Media zu steuern. Also welche Bedeutung, wenn du es einordnen könntest, hat Social Media für so eine Berliner Morgenpost?
Ja, also dazu muss man sagen, dass auch die einzelnen Zeitungen nochmal eigene Social Media Teams haben. Außer die Morgenpost, das Team leite ich wirklich selbst. Und dann leite ich noch einen TikTok-Kanal, auf den wir vielleicht auch noch zu sprechen kommen, der für die Funke Mediengruppe insgesamt ist, genau. Aber für die Morgenpost und mein Team kann ich sagen, dass es eine große Bedeutung hat, gerade wenn es um junge Zielgruppen geht und es uns sehr, sehr wichtig ist, die Inhalte, die wir haben, auch auf Social Media abzubilden.
Jetzt hast du eben schon gesagt, junge Zielgruppen, und ich habe mir die Frage gestellt, gerade bei dem Kanal, den TikTok-Kanal, da gehen wir nachher nochmal drauf ein, welches Interesse haben die großen Medienhäuser, auf so junge Zielgruppen zuzugehen?
Also ich sage gleich, dass wir uns nicht vormachen, dass sie jetzt unseren TikTok-Kanal sehen und danach ein Abo bei der Braunschweiger Zeitung abschließen, ja, sondern wir erhoffen uns, dass sie den Namen Funke als seriöses Medienhaus wahrnehmen und merken, dass wir auch unterhaltsam sein können und sie bei uns eben Nachrichten und gute Inhalte bekommen. Und vielleicht schließen sie dann in 10 Jahren mal ein Abo bei uns ab, aber das lässt sich natürlich nicht messen. Und dann ist, glaube ich, auch, dass es einfach unser journalistischer Anspruch ist, auch mein persönlicher Anspruch, dass ich glaube, dass wir auf solchen Plattformen sein müssen. Denn da gibt es auch viel Unfug, und wer, wenn nicht wir Journalistinnen und Journalisten, soll dafür sorgen, dass es da auch seriöse Berichterstattung gibt. Und dann vielleicht noch ein dritter Punkt. Ich glaube, wer die Generation Z oder überhaupt junge Menschen gerade verstehen möchte, muss eigentlich auf TikTok sein und sich mit denen befassen. Und es sind halt unsere Nutzerinnen und Nutzer der Zukunft. Und von daher gibt es schon Sinn, da früh am Start zu sein und da selbst Formate zu entwickeln.
Ich möchte an der Stelle ganz kurz hinterfragen, ob Christian von sich behauptet, die Gen Z zu verstehen und ob er auf TikTok ist.
Weder noch. Würde ich auch nie behaupten, aber die Frage bei mir, also es sind mehrere aufgetaucht, es ist euch also einerseits ein Anliegen, die Reportagen und die Inhalte, die ihr sonst auch gedruckt oder auf euren eigenen Seiten transportiert, auch über Social Media an die Menschen zu bringen. Und das Zweite, vielleicht kannst du dazu was sagen, und das Zweite ist, du hast gerade gesagt, zu verstehen, wie die Generation Z tickt. Und wie funktioniert dieses Backchanneling? Wie funktioniert die Aufnahme von Feedback und wird das dann auch wirklich umgesetzt? Also wenn jemand unter ein TikTok-Video kommentiert, hey, vielen Dank, beim nächsten Mal würde ich mir noch was zu europäischer Afrikapolitik wünschen. Findet das wirklich den Weg in die Redaktion und wird dann aufgenommen?
Ja, also erste Frage, genau, es ist uns wichtig, was wir auch in unseren Zeitungen haben oder online auch auf Social abzubilden. Das heißt, wenn wir eine Reportage aus der Ukraine haben von unserem Korrespondenten, dann versuchen wir, die besten Bilder und die wichtigsten Aussagen auch auf Social zu bringen, um so auch natürlich Lust zu machen, irgendwie in die Berliner Morgenpost dann auch reinzuschauen oder reinzuklicken. Ja, und es ist einfach ein Channel, um Leserinnen und Leser zu gewinnen und auch, um, wie gesagt, abzubilden, dass wir echt gute Inhalte haben, was man vielleicht nicht sieht, wenn man eben nur auf Social Media unterwegs ist und nicht ein Abo irgendwie abgeschlossen hat. Und Die zweite Frage war nochmal was?
Zweite Frage geht gleich über in die dritte. Die zweite war, inwiefern funktioniert es, dass ihr Feedback aufnehmen könnt? Mhm. Und jetzt, da schließt sich bei mir aber jetzt noch eine an, vielleicht kannst du darauf auch kurz eingehen. Wenn ihr Erfolg messt, und das macht ihr ja ganz bestimmt, funktioniert es, dass junge Menschen dann die Zeitung lesen? Weil das ist ja so eine These, die im Raum steht, wo viele sich unsicher sind und du bist wahrscheinlich so dicht dran wie kaum jemand, der beurteilen kann, ja, am Ende führt das in einem Verlauf oder in einem Prozess dazu, dass wirklich dann auch Menschen, die gerade mit der Schule fertig sind oder 15, 16 sind, wieder eine Zeitung für sich entdecken.
Ja, also die erste Frage, ich gehe ganz viel auf Fragen von Nutzerinnen und Nutzern ein. Ganz viele meiner Videos sind Antworten auf Fragen, die in den Kommentaren gestellt wurden. Und auch bei Facebook oder Instagram, ich werte mindestens einmal die Woche aus, was hat besonders gut funktioniert und gebe das auch an die Redaktion weiter, sodass man weiß, hey, auf Social war ein bestimmtes Thema sehr, sehr interessant. Vielleicht sollten wir dazu noch einen Artikel machen, weil das natürlich uns ganz tolles Feedback gibt. Ja, Leserbriefe, wer schreibt noch Leserbriefe? Bei Social Media hast du eben Kontakt direkt zu deinen Leserinnen und Lesern und kriegst direkt das Feedback. Die müssen nur auf Like drücken und wenn du dann irgendwie 2000 Likes hast, weißt du schon, okay, das kommt besser an als das Thema vorher, was nur 200 Likes hat. Also das schätze ich sehr und natürlich nutzen wir das für uns, um rauszufinden, was die Leute interessiert. Aber wie schon gesagt, also bei TikTok machen wir uns nicht vor, dass die danach die Zeitung lesen, sofort. Man kann bei TikTok nicht mal einen Link setzen. Also es ist wirklich Brand Awareness und ein Experiment für uns, aber nicht, dass wir denken, ah ja, danach lesen die alle unsere Artikel. Das ist nicht so. Wäre zu schön, um wahr zu sein.
Du hast eben kurz über die Kommentare gesprochen und ich probiere mal den Bogen zu schlagen hin zu dem Kanal, den du aufgebaut hast für die Funke Mediengruppe. Der heißt, du hast die Wahl.
Der hieß so, genau. Der hieß, als er gestartet ist, du hast die Wahl. Inzwischen heißt er einfach Funke.
Ja, habe ich was gelernt. Verdammt schlecht vorbereitet.
Das macht nichts.
Was glaubst du, warum der Kanal so gut funktioniert hat?
Also wir haben den, wie der Name schon sagt, zur Bundestagswahl hin gegründet, also Anfang des Jahres 2021 war das ja dann. Und mir war es dann Anliegen, Erstwählerinnen und Erstwähler quasi fit für die Wahl zu machen, ihnen alle Fragen zu beantworten, die sie so zum Wählen haben, sodass sie sich dann wirklich mündig und gut vorbereitet fühlen, wenn sie da zum ersten Mal an die Wahlurne schreiten. Und dann habe ich auch kurz vor der Wahl angefangen, die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten zu interviewen und die sind dann richtig viral gegangen. Also das Interview mit Christian Lindner zum Beispiel hat über 3 Millionen Views und das kam einfach sehr, sehr gut an. Und dann haben wir gesagt nach der Wahl, okay, wir machen weiter, wir nennen uns um, wir heißen Funke. Aber ich erkläre nach wie vor eben politische Begriffe, die Sie sich vielleicht oft irgendwie fragen, was es bedeutet, weil es Ihnen oft begegnet. Ich sage jetzt mal sowas wie Koalition. Opposition, ja, das sind Begriffe, die hören die oft, aber die wissen
rechts
nicht.
Rechts und links, habe ich gestern gelernt, wurde
genau,
auch erklärt.
Genau, was ist rechts und links in der Politik? Genau, das war eins unserer ersten erfolgreichen. Wenn die dann eben hören so, ja, der ist voll rechts, aber die können damit nichts anfangen. Und wir erklären das eben in einer Minute oder noch kürzer, ja. Und genauso die Interviews, die ich führe, die sind eben ein bisschen anders, wenn man sich die mal anschaut, ja, wo ich sie eben auch von der persönlichen Seite vorstelle. Und das gibt's so im Netz nicht. Und ich glaube, deswegen funktioniert es so gut.
Ich glaube, dass sich PolitikerInnen generell ja ganz schwer tun, diese Zielgruppe anzusprechen, weil die einfach extrem weit weg sind. Zumindest meine ganz, ganz persönliche Wahrnehmung. Ja. Was können Menschen, die diese Zielgruppe ansprechen wollen, die in der Politik sind, von dem, was ihr gemacht habt, von dem, was du veranstaltet hast, was können die davon lernen? Was können die für sich selber mitnehmen?
Also das Erste ist mal, dass da wirklich Interesse da ist. Das sieht man ja an den Zahlen, dass es keine Gruppe ist, die man schon als verloren irgendwie aufgeben kann, sondern dass da durchaus Interesse da ist. Ich meine, das zeigen ja auch andere Dinge wie Fridays for Future und so weiter, dass diese jungen Menschen eigentlich sehr politisiert sind, vielleicht auch mehr als die Generationen vor ihnen. Aber dass man es halt richtig anstellen muss und dass man, ich glaube, viel über Persönlichkeit und Nahbarkeit machen muss inzwischen, was ja auch meine Interviews ganz gut zeigen, dass das dann eben besonders gut funktioniert. Und auch nicht dieses, gerade TikTok ist so eine Plattform, da muss man nicht perfekt professionell und alles ganz Hochglanzformat machen, sondern wie gesagt nahbar und cool. Und das kann man bei TikTok lernen und das sollten sich auch Politikerinnen und Politiker irgendwie ihr lenkt mich ein bisschen ab.
Ja, das muss man erklären. Weil Christian und ich, wir werfen uns gegenseitig immer Finger hin und her, weil wir quasi Fragen sammeln und dann uns nonverbal abstimmen, wer als nächstes
die Frage stellt. Ich fühle mich wie in der Schule, man muss sich das so verstehen, die sitzen beide vor mir und strecken ihre Finger in die Höhe und ich weiß nicht, ob ich sie jetzt dran nehmen soll. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich die Frage fertig beantwortet habe, aber stellt einfach die nächste, ihr scheint ja viele zu haben.
Ich wollte dazu eigentlich nur eine Bemerkung machen, weil es gibt eine Szene, die finde ich unglaublich liebenswürdig, mit Karl Lauterbach.
Und welche Dating-App haben Sie installiert?
Gar keine. Keine Zeit, keine Chancen. Aussichtslos, von daher gar nichts.
Ich finde, dass das total herzlich ist, wie er das sagt. Ich weiß nicht, irgendwie hatte ich das Gefühl, dass du ihn in einem guten Moment erwischt hast, wo er auch wirklich echt geantwortet hat. Kann das sein?
Total. Das ist eines meiner Lieblingsinterviews. Auch eines, das sehr gut funktioniert hat, das dann später auch in der Heute-Show und so weiter aufgegriffen wurde. Es zeigt sehr gut, worauf es ankommt, nämlich, dass sich die Politikerinnen und Politiker auf das Format einlassen, also wirklich einlassen. Vielleicht muss man erstmal das Format erklären. Also ich mache immer ein Video mit politischen Fragen. Diese politischen Fragen sind natürlich auch Fragen, die für die junge Zielgruppe irgendwie interessant sind. Sowas wie Wählen ab 16, ja oder nein? Wie steht's um die Cannabis-Legalisierung, ja oder nein? Aber auch sowas wie, warum sind jetzt ausgerechnet Sie bei den Grünen? Was ist daran cool? Ne? Also so kurze Fragen, die erklären, wofür diese Menschen stehen. TikTok-Videos bei mir dauern nicht länger als 1,5 Minuten, deswegen müssen die sich kurz fassen und entsprechend kann ich da jetzt nicht tiefe Politik erklären, sondern es sind wirklich eher kurze politische Fragen. So, und dann mache ich ein zweites Interview sozusagen und das ist dann immer der Smartphone-Check, heißt der. Und da frage ich eben Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker, zeigen Sie mal Ihren Bildschirmhintergrund, wie sieht der eigentlich aus? Was ist die letzte Nachricht, die Sie bekommen haben? Was ist das letzte Foto, das Sie aufgenommen haben? Und ich glaube, wir sind uns alle einig, so ein Smartphone weiß sehr viel über uns, wahrscheinlich mehr als unser bester Freund. Und es ist eben bei den Politikerinnen und Politikern auch so. Und entsprechend erfährt man sehr, sehr viel Persönliches, wenn die das verraten. Und Karl Lauterbach hat es eben getan, ne? Der hatte da Lust drauf und der ist ja sowieso jemand, der einfach über sich selbst auch mal lachen kann oder schmunzeln kann. Und deswegen der perfekte Kandidat für so ein Format. Und dann hat er mir eben auch diese lustige Antwort auf die Dating-App gegeben, aber auch viele andere. Ja, das kommt dann eben auch gut an.
Dann bist du ja wahrscheinlich auch jemand, der die Grundfrage unseres Podcasts, wie wird man eigentlich erfolgreich in der Politik, gut beantworten kann, wenn dich Politikerinnen und Politiker danach fragen, weil die, wie kein anderer, von denen hängt der berufliche Erfolg davon ab, dich fragen, wie kann ich noch erfolgreicher werden? Gibt es diese Fragen, gibt es diese Situationen, wo dich jemand dieses Herrschaftswissen, was du ja auch hast, du weißt, wie TikTok funktioniert, du hast einen sehr guten Zugang zu einer bestimmten Zielgruppe, die für Politiker interessant ist, Erstwähler. Du hast gerade gesagt, 3 Millionen Menschen haben dieses Video mit einem der Spitzenkandidaten gesehen. Da würde ich mir vorstellen, die kommen zu dir und fragen, Amelie, jetzt gib mir mal die 3 wichtigsten Tipps, wie ich erfolgreicher werde. Machen die das?
Die persönlich machen das meistens nicht, aber ihre Teams schon. Ja? Also ich habe schon danach dann manchmal Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die fragen, hey, wir überlegen auch, ob wir einen TikTok-Kanal machen, können wir uns darüber nochmal austauschen. Das passiert und natürlich ist es auch schon so, ich werde manchmal gefragt, wie schafft man das, so jemanden wie Olaf Scholz zum TikTok-Interview zu holen. Das war noch bevor er Kanzler war, das war im Wahlkampf. Im Wahlkampf kriegt man sowieso immer alle zu allem. Aber der Grund ist natürlich, dass die wissen, wie relevant es ist und dass sie nicht die Fähigkeiten haben und deswegen kommen die zu mir und geben mir so ein Interview. Sehr logisch. Von daher mein erster Tipp wäre, lassen Sie sich auf ein Interview mit mir ein. Dann erreichen Sie schon mal viele.
Okay, was mich direkt zu der Frage bringt, ich fand es super cringe. Ich habe mir auch das Video angeguckt.
Du findest meinen Kanal cringe?
Nein, ich gehe gleich. Das Interview mit Gerhard Schröder.
Ah.
Was mich direkt zu der Frage bringt, wie kriegt man Gerhard Schröder dazu, ein Interview zu geben?
Kontakte. Also das muss man schon sagen, ich mache das natürlich für die Funke Zentralredaktion, die extrem gut vernetzt ist in Berlin. Und da war es so, dass wir eine Veranstaltung mit ihm hatten, das war noch vor dem Ausbruch des Krieges. Und er war da und er hat eigentlich keine Interviews gegeben an dem Tag, aber da ich eben Zentralredaktion intern war, hat er mir eben doch 3 Fragen beantwortet. Muss man ein bisschen überreden, aber am Ende hat er es gemacht. Und so läuft es tatsächlich oft. Also inzwischen ist es auch so, dass ich selbst anfrage und auch meistens eine Zusage bekomme, weil natürlich, wenn man dann gewisse Leute schon im Interview hatte, die meisten Politiker dann sagen, okay, lohnt sich, da kann ich auch hingehen. Aber gerade am Anfang habe ich sehr davon profitiert, dass der Name Funke eben bei Politikerinnen und Politikern bekannt ist.
Glaubst du, dass bei dir jede Politikerin und jeder Politiker bestehen kann, wenn du die interviewst?
Nein. Also was heißt bestehen? Es ist schon so, dass es ein sehr herausforderndes Format ist, vor dem die auch großen Respekt haben. Also es haben schon manche so gesagt, so, boah, da bin ich jetzt aber ins Schwitzen gekommen, weil natürlich so ein Print-Interview, wo man eine Stunde Zeit hat, sich zu unterhalten, viel angenehmer ist für die, als wenn du in anderthalb Minuten mit Fragen zugeballert wirst. Die Kamera läuft, du musst irgendwie spontan und möglichst sympathisch antworten. Es ist schon eine Herausforderung, dieses Format. Und das merkt man dann auch, wie gut der eine oder die andere das beherrschen. Also da gibt es große Unterschiede. Den einen liegt es mehr und den anderen weniger.
Hast du schon mal ein Video nicht veröffentlicht, weil es nicht geklappt hat?
Nein. Also ich meine, ich habe Videos veröffentlicht, von denen ich schon wusste, dass sie nicht viral gehen werden, weil sie einfach nicht charismatisch und lustig genug geworden sind. Aber ich veröffentliche die dann trotzdem. Habe ich tatsächlich noch nicht gemacht.
Und hast du manchmal die Sorge, die Leute vor sich selbst schützen zu müssen? Weil es gibt ja auch, kann ja auch nicht, du sagst, es ist nicht charismatisch.
Ich bin Journalistin. Ja, also ich will denen natürlich nichts Böses, aber ich will denen ja auch nicht Fragen stellen, damit sie möglichst toll rüberkommen, sondern ich will ja tatsächlich Sachen rausfinden und sie wirklich vorstellen und wie sie auch in so einer Situation reagieren. Und von daher ist es schon auch bewusst so, dass das Format anspruchsvoll ist. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, oh Gott, die Armen, jetzt laufen die mir in die Falle, sondern ich denke mir so, oh, das ist mein Job. Also.
Das würde uns zu der Frage führen, es gibt ja gerade auch in letzter Zeit das ein oder andere Video, was wir gesehen haben, Silvestergrüße,
ja,
wo auch Spitzenpolitikerinnen es nicht geschafft haben, das zu transportieren, was sie wahrscheinlich aber transportieren wollten, Neujahrsgruß oder Silvestergruß. Wie kann sowas passieren? Wie kann dieses Silvestervideo veröffentlicht werden? Also hast du da Einblicke, dass du sagen kannst, manchmal sind die zu sehr von sich überzeugt, Politikerinnen, dass sie sagen, ich weiß schon, was richtig ist und verstehen komplett nicht, wie Social Media funktioniert? Oder glaubst du, dass sie da falsche Ratgeber haben oder dass das Wissen noch nicht so fortgeschritten ist, dass auch die Teams das wissen?
Ich glaube, also ich kenne mich mit dem Fall genau nicht aus. Ich hatte Christine Lambrecht auch nie im Interview.
Jetzt wissen wir warum.
Trotz Anfrage.
Aber sie hat bei dir angefragt, aber ihr hat...
Nein, andersrum, um Gottes Willen.
Das muss man ja klarstellen, das könnte durchaus anders ankommen.
Nee, wir hatten sie, glaube ich, mal angefragt, aber sie war nicht bereit für ein TikTok-Interview, was auch in Ordnung ist, finde ich, wenn gerade Krieg ist und man da einfach aufpassen will. Natürlich habe ich das bedauert und ich glaube auch, dass es gut gewesen wäre, auch für sie. Und sicherlich besser als das Video, was sie dann letztlich bei Silvester rausgegeben hat. Und wie das dazu kommen konnte, habe ich mich natürlich auch gefragt. Und ich kann mir nur erklären, dass es so läuft, wie es leider häufig ist, dass Social Media einfach immer noch unterpriorisiert wird, dass da nicht die richtigen, fakesten Leute bezahlt werden für. Sondern teilweise, also jetzt glaube ich nicht, dass es in dem Fall so war, aber es ist ja tatsächlich auch in Redaktionen immer noch so, ja, die Praktikantin kann die Insta-Story schnell aufnehmen, ja. Und unterschätzt wird, wie viel Macht so ein Video dann haben kann und wie wichtig es ist, das ordentlich zu machen. Und dafür braucht man gute Leute und die müssen bezahlt werden und die müssen entsprechend Zeit und Ressourcen bekommen. Und das passiert oft nicht. Und dann geht's halt nach hinten los.
Das heißt, ist der Social Media Fame von zum Beispiel Markus Söder, ich habe das gelernt, der hat 250.000 Follower auf Instagram, richtig? 250, hast du es gewusst?
Nein.
250.000, das ist reichweitenstärkst auf Instagram als bei einem Politiker, habe ich von deinem Kanal.
Oh, gelernt.
Ist es so viel?
Die 250.000? Zahlen sind schon ein bisschen älter, müssen wir nochmal gucken.
Stimmt, älter, aber Christian Lindner lag mit 200.000 dahinter. Ich vermute nicht, dass er jetzt mit einmal raketenmäßig das aufgeholt hat. Also, wollen wir das direkt checken?
Amelie schaut nach.
Amelie, check das kurz und ich spiele in der Zwischenzeit so eine Fahrstuhlmusik.
Alles, was so unter einer Million ist, ist das.
Nee, bei Instagram, das ist ein bisschen anders.
Die Frage ist ja, wie das sein kann, dass Markus Söder 250.000
hat. Das kann ich dir direkt beantworten, wie das sein kann. Also, aber man muss dazu sagen, die Zahlen, die du nachgeschaut hast, das war ein Video, was ich, glaube ich, vor 2 Jahren oder so veröffentlicht habe.
Das muss man jetzt auch nicht so bloßstellen.
Nee, ist ja gut, dass ich... Alter. Also, nee, ich finde das sehr gut, dass du so weit runtergescrollt hast und dir so... ja wirklich dann anscheinend Videos auch noch von einer ganzen Weile angeschaut hast.
Ich habe es richtig, richtig weggesuchtet.
Geil.
Ich habe gestern fast ein bisschen unangenehm. Ja. Ich habe 1,5 Stunden lang habe ich mir den Content angeguckt, weil es mich echt interessiert hat, weil mich wirklich interessiert hat, wie ihr es macht. Weil ich probiert habe, der Frage auf den Grund zu gehen, warum es funktioniert.
Ja.
So, aber darauf können wir gleich nochmal zurückkommen. Ich würde interessieren, was deine Vermutung ist, warum Markus Söder so viele Follower auf Instagram hat.
Ich muss jetzt kurz, also wie gesagt, die Zahlen damals waren eben vor 2 Jahren. Kann sein, dass Markus Söder da noch geführt hat. Inzwischen hat Christian Lindner 365.000 und Markus Söder 316.000. Lindner hat also überholt. Und ich kann jetzt auch aus dem Stegreif nicht sagen, ob es noch Politikerinnen oder Politiker gibt, die noch erfolgreicher sind. Aber das sind trotzdem gute Zahlen. Und bei Söder, der beherrscht einfach Nahbarkeit. Also der hat erstens mal, glaube ich, ein gutes Team, was das angeht. Die CSU macht auch guten TikTok-Content. Die haben in ihrer Bio stehen oben manchmal ein bisschen cringe. Und das finde ich so lustig. Ja, das zeigt schon direkt, wir nehmen uns hier nicht zu ernst.
Und aber ist das nicht so, dass es cringe ist, weil es cringe ist?
Also, natürlich ist es cringe, ist so, aber krass, die wissen es halt selbst. Und das ist halt super lustig.
Ich schäme mich quasi fremd dafür, weil ich fühle, wie sie sich dafür eigentlich fremdschämen sollten, dass sie probieren, die Zielgruppe so anzusprechen. Oder bin ich einfach, bin ich zu alt inzwischen? Also, ich bin dieses Jahr 40, vielleicht hat es mich einfach abgehangen.
Also bei der CSU finde ich halt genau das lustig, dass sie selbst merken, dass sie cringe sind und es halt trotzdem machen und sich so selbst auf den Arm nehmen. Also die machen dann teilweise Sachen mit Söder, da bin ich mir sicher, die finden es selber schon lustig. Also die meinen es auch nicht ganz ernst.
Das heißt, das mit dem Pullover zu Weihnachten, das war Comedy. Gar kein Fail, das haben die echt ernst
ja,
gemeint.
Ja, nein, das war kein Fail, das war bewusst lustig. Weißt du, wie ich meine?
Christian, guck ein bisschen ratlos.
Also das ist lustig, weil da sind wir genau da drin.
Sie haben die Chuzpe zu schreiben, manchmal.
So ist halt, so funktioniert TikTok. Also ich glaube, das ist okay, dass du da den Humor nicht ganz verstehst. Weil das halt für
Kinder. Ist das die Antwort
Kinder.
Auf die Frage, ob ich zu alt bin?
Ja.
Falls sie gleich eine Tür schlagen hört, dann habe ich den Raum verlassen.
Einer von uns geht ja noch, wir streiten uns gleich. Nee, und genau das ist es. Die CSU hat da halt verstanden, dass eine Comedy-Plattform ist und man lustigen Content braucht. Und auch bei Instagram, ich meine, Markus Söder postet da manchmal sein Essen, ja? Hashtag Söder isst. Und da liegt dann irgend so eine Bockwurst auf so einem Teller von der Kantine. Ja, das sind keine schönen Food-Fotos. Aber das macht halt Millionen Reichweite. Die finden das so cool. Und das ist halt diese Nahbarkeit und dieses Unperfekte. Und das ist lustig. Und wenn man das beherrscht und nicht übertreibt, dann kann dir das sehr viel bringen.
Hast du Einblicke, wie groß die Teams sind, die Social Media Teams?
Das ist total unterschiedlich. Also ich weiß jetzt nicht, wer alles hinter dem TikTok-Account von der CSU steckt oder auch Instagram-Kanal, aber es gibt Politiker, auch Christian Lindner zum Beispiel, die das früh zu einer Priorität gemacht haben und früh wirklich einzelne Leute dann voll angestellt haben, nur für Social, und andere, die das, glaube ich, immer noch nicht machen und immer noch denken, es reicht, wenn sie selbst ab und zu ein Selfie hochladen. Ist genauso wie in Redaktionen, das wird extrem unterschiedlich behandelt.
Unsere Frage ist ja, wie man erfolgreich in der Politik wird, und es gibt ja durchaus dann auch erfolgreiche Politiker, die kein Social Media machen. Sehe ich das falsch?
Wen zum Beispiel?
Macht Olaf Scholz selber Social Media?
Nee, nicht selbst, aber der hat natürlich
einen Account. Ist der erfolgreich?
Jetzt mal auf dem Papier, so als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland würde man immer sagen, ist erfolgreich.
Und man muss auch sagen, dass zum Beispiel bei ihm im Wahlkampf natürlich Social Media jetzt nicht die größte Rolle gespielt hat und er trotzdem Kanzler geworden ist. Natürlich, weil wer ist die wichtige Wählergruppe? Das sind nicht die Erstwählerinnen und Erstwähler. Selbst wenn man die nicht kriegt, kann man trotzdem noch die Wahl gewinnen. Das ist übrigens auch meiner Meinung nach die Taktik von Friedrich Merz zum Beispiel. Dem ist es einfach nicht so wichtig, ob der 18-Jährige erreicht. Der weiß, der braucht die nicht. So kann man natürlich fahren, aber wenn man halt in 20 Jahren auch noch will, dass die Partei irgendwie erfolgreich ist, und man weiß ja, dass oft die ersten Wahlentscheidungen dann auch für ein Leben bleiben, dann müsste man Social Media höher priorisieren.
Also wäre es eine konservative Entscheidung, mehr TikTok-Videos jetzt zu produzieren?
Ja, auf jeden Fall eine nachhaltige.
Okay. Und jetzt reden wir immer so jung, aber was man ja auch immer misst und immer mehr feststellt, ist, dass Facebook und andere Social Media Kanäle ja gar nicht unbedingt von diesen ganz jungen Menschen konsumiert werden, sondern dann auch von Älteren. Und das ja auch in der Demokratie irgendwie auch nicht niemandem gut zu Gesicht steht, zu sagen, wir wollen nur junge Menschen erreichen, weil man da so ein, ich glaube, auch ein Lager aufbaut, was wir gar nicht brauchen. Gibt es denn auch Menschen und Politikerinnen, die auf Facebook erfolgreich sind und damit erfolgreich sind und TikTok einfach nicht machen, weil sie auch authentischerweise dort
total
nicht erfolgreich sein können?
Natürlich, also die wenigsten Politikerinnen und Politiker haben TikTok, ganz, ganz wenige. Auch Söder hat jetzt keinen eigenen TikTok-Kanal, das ist der CSU, und auch der ist, glaube ich jetzt, also Facebook, Instagram ist viel wichtiger für die, und dort sind eben Menschen, also Instagram würde ich sagen, 20 bis 40, Facebook wahrscheinlich eher so 35 oder noch älter bis, also aufwärts. Und auch zum Beispiel, jetzt kann ich für die Morgenpost sprechen, unsere wichtigste Plattform, wo wir am meisten Traffic machen, ist Facebook. Da sind unsere Leserinnen und Leser. Von daher darf man auf keinen Fall unterbewerten. Wer das zum Beispiel sehr beherrscht, ist die AfD. Also die AfD macht bei Facebook, die haben da Gruppen, die haben das verstanden und auch sehr, sehr früh verstanden, was für eine Macht da davon ausgeht. Und das sind natürlich nicht jetzt 16-Jährige, die erreichen.
Und haben die noch andere Kanäle außer Facebook?
Telegram ist, glaube ich, für die AfD wichtig. Ja, und ich glaube, das sind so die Hauptkanäle. Die siehst du weniger bei Instagram, interessanterweise.
Macht dir das Sorgen, dass ausgerechnet eine Partei wie die AfD das so gut beherrscht?
Ja, also, was heißt Sorgen?
Ich formuliere meine Frage um. Also, glaubst du, dass es in Zukunft so sein wird, dass ich indem ich die Klaviatur, die Social-Media-Klaviatur beherrsche, dass ich damit den Ausgang einer Wahl beeinflussen kann?
Ich glaube nicht, dass es in Zukunft so sein wird. Ich glaube, dass es seit 10 Jahren so ist. Sie, Obama. Es war ein Social-Media-Wahlkampf, also schon der erste von ihm. Ne, Yes We Can und so. Das war ja der erste Wahlkampf, der so richtig Social Media getrieben war und der das ganz früh verstanden hat. Und wie es halt immer so ist, kommt das in Deutschland ein bisschen später an. Aber da ist natürlich eine Riesenmacht drin und auch eine Riesengefahr, weil natürlich auch da ganz viel manipuliert werden kann. Ne? Hat man ja dann auch bei dem Wahlkampf gesehen mit Cambridge Analytica und so weiter. Jetzt bist du ganz nachdenklich.
Ja, ich habe mich tatsächlich gerade eben an einer Stelle aufgehangen. Also es ist so, ich habe immer wieder mal drüber nachgedacht, ob ich in die Politik gehe, weil ich das total spannend finde. Und auch da, nachdem ich den TikTok-Kanal mir angeguckt habe, es gibt ein absolutes Kriterium, was dagegen spricht, weil wenn ich zu Talkshows gehe, kriege ich kein Geld und ich muss fürs Hotel und die Anreise auch noch selber zahlen, was ein absolutes Gegenargument ist, in die Politik zu gehen.
Das hat auch Lauterbach verraten, ne? Ja.
Aber vielleicht hat das mit meinem Alter zu tun, vielleicht aber auch mit dem, was ich beruflich mache. Ich fremde halt mit diesem ganzen Thema Social Media und ich frage mich gerade für mich selber, deswegen habe ich kurz gestutzt, ob mich das eigentlich disqualifiziert als Politiker.
Also ich glaube, wenn du dir jetzt eine politische Karriere aufbauen möchtest, wird es schwer, ganz ohne Social Media Auftritt. Aber du kannst natürlich sagen, und das würde ich dann auch jemandem wie dir raten, zu sagen, hey, das ist nicht mein Ding, ich fremde damit, ich muss mir jemanden holen, der es versteht und es für mich macht. Also es sollte auf gar keinen Fall jeder machen, sondern nur die sich damit wohlfühlen und sich damit ein bisschen auskennen. Und alle anderen brauchen ein Team, was sie dabei unterstützt.
Ich könnte quasi über meinen Social-Media-Accounts, könnte ich drüber schreiben, immer cringe.
Du tust, als wärst du so voll alt. Ich würde jetzt gerne mal Also wäre zum Beispiel
lustig. Die Frage zu Ende, das will ich jetzt echt wissen, wie die Frage zu Ende.
Ich würde jetzt gerne mal deine Social-Media-Auftritte sehen und bewerten können.
Das diskutieren wir hinterher aus.
Ob da Potenzial ist. Du hast LinkedIn gelöscht?
Ja, ich habe die App auch mal mit dem Telefon gelöscht, weil ich das Gefühl habe, das ist wirklich meine ganz persönliche Klammer.
Ah, du warst so unterwegs auch so mit Rants und allem.
Ja, richtig. Ja, aber es hat mir nicht gut getan, weil es einfach das, was da kommt, was ich sehe an Posts, aus meiner Perspektive die Realität ganz selten nur widerspiegelt. Es ist halt immer eine verfälschte Darstellung dessen, also gerade LinkedIn, ja, als Unternehmer sehe ich, dass der Alltag eben nicht nur aus Super-Fails oder krassen Siegeszügen besteht, sondern es ist ganz viel graue Masse dazwischen und die findet dort nicht statt. Und das verzerrt die Wahrnehmung für alle anderen. Aber es geht gar nicht um mich, es geht um dich.
Warte, ganz kurz, ich muss dazu noch eine Sache sagen, weil du gerade sagst...
Du hast die Journalisten da.
Ich stelle hier die Fragen.
So, das ist gut, warte, da komme ich gleich drauf
zurück. So habe ich den Podcast an mich gerissen. Nee, aber ich möchte dazu nur eine Sache sagen, weil du gerade meintest, du bist Unternehmer und du hast halt LinkedIn gelöscht. Und das muss man sich leisten können. Also es ist Luxus, sagen zu können, ich verzichte auf Social. Weil viele brauchen die Connections, die darüber entstehen und den Traffic, den sie auf ihre Seiten holen die und so weiter, um zu bestehen. Egal ob als Unternehmer, als Politiker, als Journalistin, wie auch immer. Für mich ist Social Media auch ein extremer Zeitfresser, aber er bringt mir einfach auch extrem viel. Ich glaube nicht, dass ich hier säße, wenn ich nicht Social Media machen würde, und zwar sowohl beruflich als auch privat. Ich teile dort meine Arbeit und es bringt mir viel und ich könnte es mir quasi nicht leisten, meine Social Media Profile zu löschen. Und ich glaube, Politikerinnen und Politikern geht's auch so.
Im Grunde hast du ja das perfekte Schlusswort hingelegt, aber ich habe eben eine Idee gehabt, ja, und für die würde ich euch gerne begeistern. Das ist ja für diese Staffel unsere letzte Folge, die wir jetzt aufzeichnen, und es gibt eine Situation, die wir noch nie hatten. Jemand anders sitzt dort und stellt uns Fragen und wir müssen darauf antworten. Deswegen finde ich den Gedanken gar nicht so verkehrt, dass wir dich diesen Kanal hier kurz kapern lassen und du stellst uns Fragen.
Aber dazu muss ich doch vorbereitet sein.
Ach Quatsch. Du bist professionell genug, das kriegst du hin.
Ach Quatsch. Du bist doch Journalistin, oder?
Ja, und deswegen bereite ich meine Interviews gut vor und überlege mir vorher, was interessant ist.
Das wäre noch eine Frage, die ich habe, die geht in die Richtung.
Du schlägst es also offiziell aus?
Ich kann jetzt mit euch einen Smartphone-Check machen.
Das finde ich richtig gut.
Aber ich habe es ja schon gesagt, dass bei dir nicht interessant ist. Also.
Ich kann dir sagen, also meine letzte Nachricht, die ich bekommen habe, ist von Christian. Und die Frage finde ich auch wirklich gut. Er hat mir noch ein paar Fragen, die wir uns vorher hin und her geschmissen haben für dieses Interview. Ein paar, würde ich sagen, haben wir geklärt. Aber eine ist richtig gut und das ist tatsächlich der letzte Satz. Wovor haben PolitikerInnen am meisten Angst?
Machtverlust. War das jetzt das Ende vom Podcast?
Podcast out. Das ist
eigentlich eine Zusammenfassung der gesamten aller Folgen, die wir gemacht haben.
Ja, okay.
Man könnte es jetzt noch weiterspinnen. Meine Frage wäre gewesen, du bist in einem Gespräch, du hast ja auch Vorgespräche, Nachgespräche mit den Politikern, die Kamera ist ja nicht die ganze Zeit an. Und wir haben es bei vielen unserer Gespräche gemerkt, dass wir mit Shahan Rahimkhan zum Beispiel auch Menschen da hatten, die mit Politikerinnen persönliche Gespräche für persönliche Momente haben, die dann, sobald die Kamera angeht, natürlich vorbei sind. Und wir wissen, gerade im Wahlkampf, und wir kennen die Bilder, dass Politiker den ganzen Tag unterwegs sind und sich einander immer wieder begegnen und persönlich auch mögen, aber dann in eine Rolle schlüpfen müssen, sobald die Kamera an ist. Also mich würde einfach interessieren, weil du so dicht an so vielen Politikern dran warst, wie empfindest du diesen Wechsel, dass von der Persönlichkeit auf einmal gewechselt wird in den Politiker, und was geht dabei verloren und was gewinnt man vielleicht auch? Also kannst du diesen Moment beschreiben, wo Menschen nahbar sind und auf einmal so diese Maske aufsetzen?
Ja, wobei die meisten, wenn ich den Raum betrete, ja schon quasi mehr oder weniger die Maske anhaben. Das kann man sich jetzt nicht vorstellen, dass dann die Kamera angeht und plötzlich sind sie völlig anders. Aber diejenigen, die weniger Maske haben, sind halt die Erfolgreicheren. Also da kommen wir wieder auf Karl Lauterbach und so zu sprechen. Da hatte ich halt nicht das Gefühl, dass er sich jetzt komplett verändert, sobald die Kameras angeht und nicht mehr das sagt, was er halt auch sagen würde, wenn die Kamera aus ist. Und das ist dann am Ende, warum das Video so erfolgreich ist und warum er auch ja sehr erfolgreich ist mit dem, was er macht, leider ja auch viel Hass abkriegt, aber am Ende ist er jetzt Gesundheitsminister geworden, was er sich ja sehr gewünscht hat. Und von daher glaube ich, dass es halt super wichtig ist, dass man nah bei sich bleibt, aber ich verstehe auch, dass es schwer ist. Gerade, wir haben eben über Lambrecht gesprochen, wenn dann solche Shitstorms passieren und man das Gefühl hat, es ist ein einziges Minenfeld, ich muss total aufpassen, was ich sage und tue, verstehe ich auch, dass man sich einigelt und das Gefühl hat, ich kann nicht mehr so authentisch sein. Aber das ist halt falsch, weil das geht nach hinten los.
Und versuchst du den Menschen dann zu helfen, authentischer zu bleiben und natürlicher zu bleiben? Also ist es dein Ziel, dass sie sich nicht zu sehr transformieren?
Ja, aber nicht um ihnen zu helfen, sondern um mir, weil ich halt will, dass das Format gut ist. Aber natürlich macht es einen Riesenunterschied und deswegen ist auch Interviewführung etwas, was man beherrschen muss und danke, was nicht jeder kann.
Das hat sie nicht gesagt.
Sie hat zu dir geguckt und
Nee, so war das nicht gemeint. Ihr macht es toll. Ich fühle mich wohl. Ich glaube, das merkt man. Weil was ich sagen wollte, ist, dass eben bei Interviews ganz doll darum geht, dass man eine Atmosphäre schafft, in der sich das Gegenüber wohlfühlt, in der die das Gefühl haben, mit mir sprechen zu können. Und deswegen, ich hatte das auch manchmal, dass die dann wie so verkrampft da stehen und nicht so richtig Lust haben und gezwungen werden von ihren Sprechern, jetzt auch noch dieses blöde Format zu machen. Und dann versuche ich da schon drauf einzugehen und mit denen in Ruhe zu reden und ihnen genau zu erklären, was wir machen, weil ich am Ende auch davon profitiere, wenn die sich wohlfühlen, weil sie sich dann mehr öffnen. Manchmal merkt man das auch sogar im Verlauf eines Interviews, dass die am Anfang noch recht, ja, zugeknöpft sind und dann merken so, hey, eigentlich macht's Spaß, so, ja, und dann wird es halt immer besser und deswegen ist es schon wichtig, sich da Mühe zu geben.
Und du brichst das Eis im Gespräch, du hast nicht vorher so Techniken, wo du mit den vielleicht Übungen machst und sagst, jetzt machen wir uns erstmal locker und wie geht's, nee, und Smalltalk, über die Kinder reden, über den Hund, über die Katze.
Smalltalk total. Also Smalltalk ist super wichtig. Ich spreche natürlich vorher mit denen und versuche so ein bisschen zu scherzen und dass einfach, wie gesagt, eine lockere Atmosphäre ist, dass ich jetzt mit denen Übungen machen muss. Man muss natürlich dazu sagen, ich bin in der Bundespolitik unterwegs. Ich interviewe Bundesministerinnen und Minister, Parteivorsitzende, das sind absolute Medienprofis. Und das merkt man auch. Die die brauchen diese Übungen nicht, weil die schon etliche Workshops mit solchen Übungen gemacht haben, zumindest die allermeisten. Und es macht es mir auch leichter. Ich hatte jetzt in letzter Zeit ein paar Ausflüge in die Kommunalpolitik für die Morgenpost und das merkt man. Die haben weniger Medientrainings zum Teil. Und mit denen müsste man vielleicht eher so Übungen machen, aber mit Bundespolitikerinnen und Politikern ist es nicht nötig, meistens. Okay.
Was sind drei goldene Tipps, die du angehenden PolitikerInnen mitgeben würdest, die auf der Kommunalebene unterwegs sind und vielleicht doch die eine oder andere Nachhilfestunde bräuchten, was Social Media angeht?
Also nicht unterpriorisieren, sondern sich klar machen, das ist wichtig und ich brauche, wenn ich es nicht selbst komplett super gut beherrsche, Unterstützung und sie sich auch gönnen und holen. Dann Nahbarkeit und authentisch sein, nicht nur pressemitteilungsmäßig Texte raushauen und irgendein Symbolfoto dazu, sondern schon versuchen, sich persönlich zu zeigen. Und es muss nicht privat sein, aber persönlich. Das versuche ich übrigens auch auf meinem eigenen Kanal. Ja? Ich glaube, die Leute haben da total das Gefühl, mich zu kennen, ohne dass ich je was richtig Privates erzähle. Das wäre der zweite Tipp. Und der dritte, selbst viel unterwegs sein auf Social. Sich mal angucken, wie machen das die anderen? Was sind erfolgreiche Formate? Was kann ich mir davon abgucken? Da lernt man ganz, ganz viel. Ist das jetzt das Ende vom Podcast?
Das war's.
Okay.
Danke, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es war lustig, hat Spaß gemacht.
Danke, Amelie.
Das war Way into Politics, der Politik-Podcast mit Christian Johann und Julius Bertram. Nicht vergessen, abonniere diesen Podcast, wenn er dir gefällt und du noch mehr darüber erfahren möchtest, was gute PolitikerInnen ausmacht. Und empfehle uns gerne weiter. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist.
Way into Politics ist ein Podcast der Europäischen Akademie Berlin featuring Julius Bertram. Möglich gemacht durch die freundliche Unterstützung des Auswärtigen Amtes.